trotzdem.
Es ist doch schön. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Wir dürfen Kinder haben, auch heute noch. Auch wenn vielmal in dieser Welt gesagt wird, dass sie verantwortungslos Kinder in die Welt stellen. Kinder sind und bleiben eine Gabe des Herrn. Umso schöner, wenn wir eben Kinder dürfen haben und dann hier auch dürfen segnen als Gemeinde. Kinder sind heute in vielen Bereichen wichtig. Im Staat sind sie wichtiger, als am liebsten selber erziehen. Für uns ja, sind Kinder ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Ein Geschenk, das aber auch eine Verantwortung mit sich bringt, nämlich die Kinder in einer Familie, in einem gesunden, guten Umfeld aufwachsen zu lassen. Die Gemeinde Jesu besteht nur aus Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heisst es. Die Gemeinde Jesu besteht nur aus Kind. Wer ist Kind? Schön. Mal. Wo die Frauen, die Mamis, Jesus so erlebt haben, als er so durch Israel gezogen ist, Galiläa, Judäa. Immer wieder ist die Situation gekommen, dass die Leute Jesus gerne gehört haben, aber sie haben ja nicht einfach die Kinder daheim vor den Fernseher stellen und nachher hören, was Jesus zu erzählen hat. Das ist nicht gegangen. Sie haben keinen Fernseher gehabt. Sie haben auch keine Playstation gehabt. Kein Smartphone. Was haben sie gemacht? Sie haben sie mitgenommen. Sie haben sie mitgenommen. Und dann haben die Jünger gesagt, bitte, bitte, also das ist etwas für Erwachsene, für jemanden, der mitdenken kann, der verstehen kann, was Jesus da zu sagen hat. Und die haben gehen ein bisschen auf die Zeit und zudem machen sie Unruhe und Lärm. Dann verstehen die anderen nicht mehr, was da erzählt wird. Und sie waren ein bisschen hässig gewesen. Wir kennen ja die Situation, sie ist in der Bibel beschrieben, im Markus zum Beispiel, im Markus-Evangelium. Und da lesen wir, die Frauen, die haben nicht einfach nur einfach wollen Jesus zulassen, sie haben gedacht, der Jesus, das ist ein besonderer Mann. Und wir möchten gern, dass Jesus die Kinder segnet. Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und dann lesen wir etwas Schönes. Er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und schaut, das ist der Grund, warum wir das machen. Kinder segnen. Das ist auch etwas, wo nicht einfach nur eine Tradition ist. Wir segnen Kinder, weil Gott die Kinder wichtig sind. Weil er sie gern hat. Und weil wir es eigentlich begleiten als Gemeinde auf ihren Lebensweg. Mit einem Segen. Es ist nicht einfach ein menschlicher Segen, ein paar fromme, gute Worte. Sondern es ist ein Segen, wo Gott selber, wo Jesus selber auf die Kinder gelegt hat und wir werden das tun, auch wieder in seinem Namen. Und jetzt dürft ihr führen kommen. Ja klar, die Lauda gehört auch dazu. Du bist auch mal so ein kleiner Pfiff gewesen, und die habe ich auch mal so in den Armen gehabt und gesegnet. Aber jetzt ist heute Sophia dran. Gell? Aber ihr dürft doch etwas näher kommen, dass wir etwas näher zusammen sind. Und ich denke, wir tun als Gemeinde aufstehen und miteinander den Segen auf die Sophia zu legen. Ja, als Mensch bist du einverstanden? Komm, jetzt nehme ich dich einfach so zu mir. Aber du hast nicht laut, gell? Schön. Ja, wir wollen doch. Tust du auch noch beten? Mhm. Gut, dann tust du zuerst beten und dann tue ich beten und segnen. Ja? Gut.
Jesus, ich danke dir vielmals für unsere Sophia, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns als Eltern erziehen, die Sophia, und Kraft. Ich danke dir vielmals dafür, dass du uns eine wunderbare Tochter geschenkt hast.
Amen. Amen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du Kinder gern hast, dass du Kinder selber zu dir hast gerufen, dass du Kinder gesegnet hast. Und so dürfen wir dir auch Sophia anbefehlen. Wir dürfen sie segnen in deinem Namen und mit ihr auch die Eltern und auch die Laura. Danke, dass du wachst über der Helene, Mario, der Laura und jetzt eben auch über der Sophia. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr beschütze dich im all deinen Ausgang und deinen Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, du? Das ist doch wunderbar. Ich darf euch noch ein Kärtchen als Erinnerung mitgeben. Das Kärtchen kann sie dann später mal lesen, gell? Nimmst du es davon, gell? Ja, ja. Genau, so. Und ich habe in diesem Kärtchen habe ich den Losungsspruch vom heutigen Tag drin. Und das ist eben dann, wenn es ein bisschen grösser ist, dass ich weiss, aha, da war einmal etwas gewesen. Und da steht drinnen, in der Losung von heute nach Matthäus 7, Vers 24, wer meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, ich habe in Klammern noch Frau hineingeschrieben, der sein Haus auf Felsen baut. Ich wünsche euch Gottes Segen. Danke. Und alles Gute. Gell?
Danke. Danke.
Wir singen miteinander. Rote Büchli, das Lied 126.
Ich habe die Waffe nicht. Irgendwo muss die noch sein. Ich habe heute die dritte Predigt aus der Serie zum prophetischen Buch von Daniel. Daniel ist ja bei der ersten Wegführung durch den König Nebukadnezar von Babylonien in diese Verbannung gekommen nach Babylon. Nebukadnezar war ein König, der ja, ein doch recht großes großes Reich beherrscht habt. Wir wissen einfach, dass er viele Länder, Völker untertan gemacht hat. Er hat später Jerusalem dann zerstören lassen. Aber diese Geschichte, die habe ich ja schon alles erzählt. Es ist nur so kurz eine Zusammenfassung. In der letzten Predigt, das war Kapitel 2 und wir fahren da in Kapitel 2 weiter. Ich habe damals bis Vers 23 gehabt. Da hatte Nebukadnezar einen Traum. Er erzählte diesen Traum aber nicht, sondern ließ seine Traumdeuter, seine Astrologen und was auch immer da für Leute sind, Ratgeber, zu sich kommen und die sollten ihm diesen Traum erzählen und dann auch deuten. Er hatte kein Vertrauen in diese Leute, deshalb erzählte er ihnen den Traum nicht. Sie sollten ihn selbst erzählen, erkennen, was er geträumt hat, damit er sicher ist, dass auch die Deutung richtig ist. Das konnten die natürlich nicht. Und Nebukadnezar wurde wütend, er ging davon aus, dass das alles Betrüger sind und hat befohlen, sie alle umzubringen. Und dieser Befehl, dadurch kamen natürlich auch Daniel und seine drei Freunde in Gefahr, denn sie waren auch Leute, die an diesem Königshof gedient haben als Weise, als Ratgeber. Sie waren allerdings nicht dabei, denn er ließ seine chaldäischen, babylonischen Leute zu sich kommen. Und jetzt war da ein Mann, Arioch, der hatte den Befehl, all die Weisen, all die Ratgeber umzubringen. Und so kam das auch zu Daniel und seinen drei Freunden. Er blieb unerschrocken, Daniel. Er glaubte, dass Gott hier eingreifen könnte und das Schicksal ändern kann, das auch sie vier betroffen hätte. Er ging mit seinen drei Freunden ins intensive Gebet und betete zu Gott, dass doch Gott hier eine Lösung schenken möge. Und Gott hat geantwortet. Dieses Vertrauen wurde belohnt. Gott begegnete Daniel in einer Vision, so dass er den Traum sah, den Nebukadnezar geträumt hatte. Und auch die Bedeutung. Daniels Glaube zeigte sich dann einmal mehr wieder darin, dass er nicht sogleich voll Freude zum König rannte und sagte, ich hab's. Nein, er ging zuerst wieder ins Gebet und dankte Gott dafür, dass er sie retten will, dass er ihm den Traum gezeigt hat und sie alle drei, vier retten will. Das war so die Grundzüge der letzten Predigt. Und ich komme nun weiter und ich habe damals ja nichts über den Traum selbst gesagt. Das war es nicht. Jetzt muss ich nochmal schnell. Genau. Ich habe damals nichts über den Traum selbst gesagt, sondern nur die Vorgeschichte. Bis es dann zum Traum kommt. Heute werden wir uns diesen Traum etwas näher anschauen. In Vers 24, 25, ich gehe da Schritt für Schritt bis zum Schluss des Kapitels. Darauf ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Auch hier geht Daniel nicht direkt zum König, er geht den Weg des Vermittlers, das ist Arioch. Arioch, der Mann, der den Befehl hatte, die Weisen umzubringen, er ging zuerst zu ihm und sagte ihm, halt, bring die Leute nicht um. Daniel hätte ja gehen können und sagen, hör mal, das sind sowieso alles Betrüger, die kannst du ruhig umbringen. Aber bring mich dann nachher zum König, ich will ihm die Deutung geben. Wir würden das vielleicht so tun, da so die Astrologen und die falschen Propheten und weiß ich was alles, weg mit ihnen, die bringen sowieso nur Unruhe in die Sache, die führen von Gott weg und nicht zu Gott hin, die können wir nicht, also die kann man ruhig beseitigen. Daniel hat das nicht so gemacht. Er hat gesagt, bring diese Leute nicht um. Die können nichts dafür, die können gar nicht erfüllen, was der König will. Bring mich zum König, ich werde ihm den Traum deuten. Arioch ist hoch erfreut, das war ihm sicher auch nicht das angenehmste, da die ganzen Scharen von Ratgebern und Weisen von Babylon umbringen zu lassen, da hätte er sich mit Sicherheit keinen guten Ruf geholt im Volk. Und so geht dieser Arioch mit Daniel vor den König. Er tat das aber nicht, ohne auch sich selbst noch kurz mal in ein positives Licht zu stellen, denn er sagte, ich habe einen gefunden! Er kann das. Na, da hat er sich sicher gute Punkte geholt beim König Nebukadnezar. Sein Mann, der hat einen gefunden. Der hat sich eingesetzt. Wunderbar. Na, aber wenn wir das so überlegen, tun wir manchmal nicht dasselbe. Ist es nicht auch heute so, dass Menschen sich hervorheben, ja, mit Hilfe von Leistungen, die eigentlich andere erbracht haben? Wir stellen uns dann gut hin. Vielleicht hat jemand von euch schon mal eine gute Idee gehabt, die eingebracht, ja, aber die ist nicht angekommen. Einige Zeit später kam ein anderer mit derselben Idee, hat der Tier gestohlen und der kommt plötzlich an. Ach, das fuchst. Das fuchst. Wenn wir uns vielleicht auch mal mit fremden Federn schmücken. Interessant ist, dass die Bibel hier das nicht rot unterstreicht, nicht groß hervorhebt. Und doch finden wir das so im Text in, wie wir Menschen eben sind. Stolz und Ehrsucht werden immer wieder aufgedeckt. Auch wenn es nicht fett angestrichen ist und herausgehoben ist, in den Feinheiten der Botschaft können wir das immer wieder erkennen. Und dem gegenüber steht nun Daniel. Daniel mit seiner Haltung, die Gott ganz klar die Ehre geben will. Er zeigt klar, wem Ehre gebührt. Wir lesen ab Vers 26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll, mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so, o König. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch die Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Also Daniel steht nun vor dem König und zuerst sagt er ihm, hör mal, ich kann dir zwar diesen Traum erzählen und deuten, aber was du hier verlangt hast von deinen Leuten, von deinen Wahrsagern und Weisen und Zeichendeutern und so weiter, das ist schlichtweg unmöglich. Das ist nicht möglich, das kann ein Mensch nicht. Und es ist ja schon interessant, wie dieser Mann, dieser Daniel, mutig war vor dem König, denn damit bringt er Kritik an gegenüber dem mächtigsten Mann der Welt. Er kritisiert seine Haltung in dieser Sache und sagt, hör mal, du verlangst hier etwas Unmögliches, das kann kein Mensch. Es ist nicht recht und schon gar nicht, dass du die nachher umbringen lassen willst. Da ist auch eine versteckte Kritik, aber die ist mit Respekt vorgebracht. Nicht einfach so plump. Nein, das können die nicht, aber hör mal, und jetzt evangelisiert Daniel. Er sagt, hör mal, es gibt einen Gott im Himmel, der kann das alles offenbaren. Er ist der lebendige Gott. Und außer ihm ist niemand imstande, diese Botschaft dir zu erklären und sogar noch den Traum zu wissen. Also ich habe nichts voraus. Ich bin nicht besser als diese Weisen und Ratgeber, die du umbringen wolltest. Denn das habe ich nicht aus menschlicher Einsicht und Erkenntnis, diesen Traum, sondern weil Gott, der Gott im Himmel ihn mir offenbart hat. Da hat er evangelisiert. Und dieser König wurde sicher mal stutzig, was das auf sich hat. Und jetzt wollte er natürlich wissen, ja, stimmt das nun? Weiß er genau, weiß er da wirklich was? Weiß Daniel wirklich, was ich geträumt hat? Und noch eine zweite Frage. Wenn dieser Gott mir das geben will, die Deutung, welche Rolle spiele ich dann in diesem Traum? Wenn ich überhaupt eine spiele? Und so konnte Daniel mit dem König ins Gespräch kommen. Und er hat den Traum nun zuerst mal erzählt. Das ist ja der Beginn des Ganzen. Und wir lesen hier in Vers 31 weiter. Du König schautest und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig. Sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und Arme aus Silber. Sein Bauch und seine Lenden aus Erz. Seine Oberschenkel aus Eisen. Seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Nun schildert Daniel also dem Nebukadnezar das Bild, welches er da gesehen hat. Ein Standbild, überdimensional, riesig. Der Maler, der das hier gezeichnet hat, bringt das auch zum Ausdruck, indem der Hintergrund sehr klein gemacht ist. Das ist ein überdimensionales Standbild. Und man sieht, hier geht es um die Welt, um Herrschaft über diese Welt. Das versucht er hier im Bild darzustellen. Und Daniel schildert nun das Bild, das Haupt aus Gold, Brust und Arme aus Silber, die Lenden aus Erz, die einen Übersetzungen sagen Bronze, die anderen Kupfer, das ist nicht entscheidend. und dann die Beine aus Eisen und die Füße vermischt Eisen mit Ton. Es ist schon ein eigenartiges Standbild. So etwas lässt sich niemand herstellen. Aus diesen verschiedenen Materialien, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber solche Standbilder, die gibt es natürlich auch heute noch. Es werden Standbilder aufgestellt, Menschenkult, das ist auch heute noch so. Aber ich möchte nicht über diesen Menschenkult im Sinne eines Standbildes sprechen, das kommt dann nächstes Mal in Kapitel 3, wo dann Nebukadnezar selbst ein Standbild von sich aufstellen ließ. Hier geht es aber um etwas ganz anderes. Beim Standbild im Traum des Nebukadnezar geht es nicht um Menschenkult, sondern es geht um die Weltgeschichte. Gott zeigt diesem Mann, diesem König, der das goldene Haupt darstellen soll, der oberste Teil, das Haupt als Gold, welchen Verlauf die Weltgeschichte nehmen wird. Und Daniel sagt dem König, ja, du bist das Haupt als Gold. Das Ziel der Auslegung an Nebukadnezar und auch gegenüber dem Volk Gottes zu allen Zeiten ist es zu zeigen, dass Gott die Weltgeschichte in seiner Hand hält. Nicht dieses goldene Haupt ist das, was ewigen Bestand hat. Auch nicht die silbernen und anderen. Das Ende ist entscheidend. Die Weltgeschichte wird abgelöst von verschiedenen Weltreichen menschlicher Natur. Aber Gott zeigt das Ende, bis hin zum Ende. Die Zukunft kennen, das kann nur jemand, der sie auch in die entsprechende Richtung lenken kann. Sonst kann immer wieder etwas dazwischen kommen. Ein unvorhergesehenes Ereignis und die ganze Geschichte ist über den Haufen geworfen. Ich habe ein Buch zum Propheten Daniel, zu diesem Buch eine Auslegung. Ich arbeite ab und zu mit diesem Buch. Und das ist von Stuart Oriott, heißt Unbestechlich. Und der schreibt, niemand kann unfehlbar voraussagen, was er nicht vollständig kontrolliert. Vielleicht könnte etwas schiefgehen. Jemand könnte querschießen. Jemand könnte einen Weg einschlagen, der von dem, der die Zukunft voraussieht, nicht bedacht wurde. Man kann die Zukunft nicht sehen, wenn man die Zukunft nicht kontrolliert. Und es gibt einen, der diese Zukunft kontrolliert, und das ist der lebendige Gott. Und nur er kann diese Zukunft auch offenbaren. Jede Zukunftsdeuterei ist demnach Firlefanz. He? Lustiges Wort. Jede Zukunftsdeuterei ist Firlefanz und kommt nicht von Gott. Auch christliche, und das möchte ich betonen, auch christliche Zukunftsvisionen, wenn sie über die Offenbarung Gottes hinausgehen, wie sie im Wort steht, sind zu verwerfen. In Offenbarung 22, 18, 19 wird klar bezeugt, dass nichts hinzugetan und nichts hinweggenommen werden darf. Deutung darf nie Spekulation sein und schon gar nicht Spekulation, die sich dem Wort Gottes gleichstellt. Solche Spekulationen, solche Spekulanten suchen meist eher den eigenen Profit und das eigene Ansehen. Sie ziehen Menschen, in diesem Zusammenhang Gläubige, in ihren Bann und bauen Fangemeinden. Und da sollen wir prüfen, vorsichtig sein Was sagt das Wort und was sagt das Wort nicht? Was ist in das Wort hineingelesen und hineingetragen? Und was steht wirklich da? Wir lesen weiter. Wir haben bis jetzt ja gelesen, wie dieses Standbild aussieht. Und nun, du sahst zu, bis ich einen Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber, Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie so, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Nebukadnezar hat sich dieses Standbild angeschaut und sich Gedanken gemacht. Dieser Mann hat sich ja Gedanken gemacht, deshalb hat er auch den Traum bekommen. Wie geht das weiter nach mir? Er war 2-3 Jahre König und hat sich Gedanken gemacht. Wie entwickelt sich das Ganze? Und dann hat er geträumt. Und dieser Traum, der hat ihn erschreckt. Und da kommt, währenddem er das so betrachtet, lesen wir einen Stein, der sich praktisch von nichts irgendwoher losgelöst hat, trifft auf die Füße, das Standbild fällt, es wird zermalmt von den Füßen bis hin zum Haupt. Und es wird so sehr zertrümmert, dass nichts mehr übrig bleibt. In Vers 35 lesen wir, es wurde wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Das Bild ist zertrümmert und zermalmt und außerhalb jegliches Gedächtnisses. Niemand denkt mehr daran. Ja, das muss diesen Mann schon erschreckt haben. Schließlich ist er ja das Haupt dieses Bildes. Das goldene Haupt, nicht irgendeines. Das goldene Haupt. Er war beunruhigt. Und das Schöne ist, dass Daniel ihm nun auch eine Deutung geben kann, die den König dann auch wirklich bewegt. Wir lesen weiter. Und nun wollen wir dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige. Denn der Gott des Himmels, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen stehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Jetzt beginnt also die Deutung. Daniel weist den König darauf hin, dass keines dieser Reiche Bestand haben wird. Das Haupt wird von einem Brust, von einem anderen Reich abgelöst, wieder von einem Reich und dann noch von einem, das vierte Reich. Und dieses Reich wird besonders noch hervorgehoben, dass es Eisen ist und hart ist und alles andere vor ihm zermalmt. Aber dass die Füße dann eine Mischung aus Ton und Eisen darstellen. Es wird etwas von der Kraft, von der Härte des Eisens in sich haben, aber es wird keinen Bestand haben. Genau das sagt Daniel, nicht mehr und nicht weniger. Er sagt vom Haupt, dass es das babylonische Reich darstellt. Und wenn ihr jetzt das lest, dann sagt Daniel nichts darüber, welches die nächsten Reiche sind, wie die heißen. Er sagt nichts über das Medo-Persische, er sagt nichts über das Griechische und er sagt nichts über das Römische Reich. Nebukadnezar bekommt das nicht zu hören, welche Reiche das sind. Wir wissen das aus der Geschichte im Nachhinein. Und vielleicht noch, weil Daniel dann im Kapitel 7 darauf zurückkommt. In anderen Bildern. Und ich werde dann diese weiteren Auslegungen zu diesen einzelnen Etappen erst dann bringen. Ich möchte hier nicht etwas bringen, was hier nicht drinsteht. Wir lesen weiter, ich habe 41 vorher schon gelesen. Und die Zeiten und die Zehen seiner Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton, waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Habe ich das vorhin auch schon gelesen? Habe ich weitergelesen? Ich habe das auf zwei Folien, damit es lesbar ist. Ja gut, dann muss ich das nicht wiederholen. Es steht da. Unter der Herrschaft Nebukadnezar hatte Babylon den größten Glanz. Im Text steht einfach nur, dass es weitere Stufen geben wird. Und die Geschichte hat gezeigt, eben wie ich vorhin gesagt habe, dass da noch ein griechisches Reich kommt, dass da zuerst ein medo-persisches, dann ein griechisches und dann das römische Reich kommt. Die Geschichte zeigt das. Und ich kann euch eigentlich nur empfehlen, mal das Buch der Makkabäer zu lesen oder die zwei Bücher. Dort ist über das griechische Reich berichtet, wie das dann fortgesetzt wurde. Das Medo-Persische, von dem lesen wir noch in der Bibel selbst. Denn das war Darius und Kyros. Und die folgenden, aber über das Griechische lesen wir sonst eigentlich nichts mehr. Und das ist interessant, dort mal die Makkabäer-Bücher zu lesen. Da geht es dann auch um den Antiochus Epiphanes, der den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat im Tempel. Und dort wird dann sehen wir, wie genau eigentlich die Aussagen von Daniel sind. Aber das sind dann auch wieder Dinge, die in Kapitel 7 oder in Kapitel 8 hier im Buch näher beschrieben werden. Und ich möchte auch darauf erst kommen, wenn es soweit ist. Aber hier jetzt, in den Tagen jener Könige, und ich denke, hier spricht er nun den Schluss an, in den Tagen jener Könige, die Füße. Da lesen wir weiter, in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig. Und seine Deutung fest. Also hier wieder Evangelisation pur. Der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, welches allen Weltreichen ein Ende setzt. Ja, diese regelrecht zermalmt, das heißt, es wird nur Staub übrig sein, nicht mal eine Erinnerung, gemäß Vers 35. Dieses Reich wird ewig währen und kann nicht mehr zerstört werden. Das ist nun die Botschaft, die an diesen König, Herrscher der damaligen Welt, der Weltherrscher, gegeben ist. Wie geschieht das? Nicht durch Menschenhand, lesen wir. Das bedeutet, dass hier ein Ereignis geschildert wird, welches nicht durch Menschen gemacht, noch durch Menschen gesteuert, noch durch Menschen verhindert werden kann. Dieses Reich ist das Reich Gottes. Bis heute sind alle Versuche, das Volk Gottes, das Wort Gottes und den Glauben an den auferstandenen Herrn auszulöschen, kläglich gescheitert. 2000 Jahre Kirchengeschichte und noch längere Judengeschichte können wir da zurückbuchstabieren. Immer wieder wurde versucht, das Evangelium oder die Juden auszulöschen. Nie ist es gelungen. Gott hat andere Pläne. Er ist nicht nur der, der die Zukunft voraussagt, sondern der sie auch dahin steuert. Und das mit aller Sicherheit. Obwohl diese Versuche Tausenden bis heute und auch heute noch das Märtyrium gebracht hat, lebt das Volk Gottes. Die Gemeinde Jesu lebt und auch Israel lebt. Ebenso wird das Wort Gottes, die Bibel, verbreitet und das in Ländern, wo die größte Verfolgung herrscht. Es reißt sich ein Stein los. Nicht ein Berg, der herniederstürzt. Ein Stein. Wie groß ist der wohl? So. Es steht nicht von einem Berg, es steht nicht von einem Fels, sondern es steht von einem Stein. Und der ist unscheinbar. He? Wenn wir da mit unseren Enkeln manchmal so spazieren, dann sehen sie da die Kieselsteine. Und die beginnen Kieselsteine zusammen aufzustellen. Die einen sind da so richtig gerne dran mit Bagger und die werden das mit dem Bagger dann verschieben. Manchmal sind es auch nur Sandkörner. Seht, das Reich Gottes hat unscheinbar begonnen. Als Jesus in diese Welt kam, wurde das kaum wahrgenommen. Schon gar nicht an den Königshäusern. Und wer kam? Es waren die Traumdeuter, Sterndeuter aus Babylon. Und die Hirten. Jesus ist gekommen, dass der Stein, der das Bild zertrümmert, ist klein gekommen. Gottes Reich beginnt an einem kleinen Ort. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr müsst nicht hier hinschauen und dorthin. Das Reich Gottes beginnt hier im Kleinen, mitten unter euch. Aber es wächst. Es wird größer. Wir lesen im Vers 35, dass der Stein das Bild zertrümmert. Und der wurde zu einem großen Berg, füllt die ganze Erde so, dass man dem Alten nicht mehr gedenken wird. Wir sind noch nicht da, man gedenkt noch dem Alten. Wir haben noch Geschichtsbücher, die das aufschreiben. Im Psalm 118,22 lesen wir, der Stein, nicht der Fels, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Psalm Davids, und das war vor Nebukadnezar. Und Jesus ergänzt diesen Vers. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, und auf wen aber der Stein fällt, den wird er zermalmen. Könnte sein, dass sich Jesus auf diese Danielstelle bezieht? Er ist der Stein. Er ist der wächst. Und Paulus schreibt später den Korinthern, er ist das Fundament, auf dem die Gemeinde aufgebaut wird. Der Berg wächst, bis er diese Welt erfüllt. Die Botschaft ist klar. Das Reich Gottes wird jegliche weltliche Macht beenden. Gott lässt seine Schöpfung nicht lässt sich seine Schöpfung nicht stehlen und auch nicht kaputt machen von Menschen. Er lässt das nicht zu. Er wird sein Reich vollenden, das mit dem Kommen von Jesus begonnen hat. Zu Pilatus sagte Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es hat klein und unscheinbar begonnen, aber es wird sich am Ende mit großer Macht und Herrlichkeit offenbaren. Das hat für uns Konsequenzen. Für uns ist entscheidend, ob wir Bürger der Weltreiche sind oder Bürger des Reiches Gottes. Und etwas ist wichtig, beides ist nicht möglich. Es gibt keine Doppelbürgerschaft. Du kannst nicht Bürger dieser Welt sein und Bürger im Reich Gottes. Entweder gehst du dort rein oder du bleibst da. Etwas anderes gibt es nicht und das ist eine Glaubensentscheidung, die Gott von dir erwartet. Will ich hierhin, will ich dorthin? Willst du Kind? Wir denken an die Einsegnung. Willst du Kind dieses Gottesreiches sein? Dann gelten die Maßstäbe dieses Reiches für dich. Seid nicht gesinnt wie die Welt, wie der Zeitgeist, wie der Weltgeist, sondern werdet verändert in eurem Denken, in eurer Gesinnung, so dass ihr erkennen könnt, was Gottes Wille ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Römer 12, 2. Weiter. Wenn du nach den Maßstäben der Welt leben willst, dann darfst du das. Gott verbietet dir das nicht. Das ist die Freiheit oder die Unfreiheit des Menschen. Wie man es nimmt. Aber es kostet dich am Ende das himmlische Bürgerrecht. Ihr Lieben, hier wird es ernst. Es geht nicht darum, hier ein bisschen Guthaben und dann den Himmel. Es geht darum, ganz Jesus nachfolgen. Lebe ich in der Nachfolge von Jesus Christus, dann bin ich Bürger des himmlischen Reiches oder lasse ihn links liegen, dann habe ich aber in diesem Reich nichts verloren. Es wird mich die Zugehörigkeit ins Reich Gottes kosten. Das ist die Konsequenz, das ist nicht Drohung. Du hast den freien, unfreien Willen, dich zu entscheiden. Es ist eine Glaubensentscheidung. Wir sind dazu aufgerufen. Wohin willst du gehören? In Offenbarung 3, Vers 5 lesen wir, und wenn wir das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes richtig versuchen zu verstehen, dann geht es genau um diese Frage. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das ist das Heil. Wenn Jesus sich zu dir bekennt, vor dem Vater im Himmel und vor seinen Engeln. Wer überwindet, wer im Glauben zu Jesus Christus kommt, wird angetan mit weißen Kleidern. Das heißt, die Gerechtigkeit Jesus wird uns übergezogen. Seine Vergebung, seine Liebe, ein neues Kleid, ein weißes Kleid. Das ist Voraussetzung. Es gibt viele Gleichnisse dazu in den Evangelien. Wir kommen zum Schluss. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel erbat sich aber vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetze. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Nebukadnezar ist begeistert von der Erklärung des Daniel. Und er erkennt, da ist wirklich ein Gott, der über allem steht. Er überhäuft Daniel mit Verehrungen und man könnte meinen, hier macht er jetzt eben genau Götzendienst, indem er sich vor Daniel niederwirft. Er tut das, wir lesen es, er tut das, ich kann das nicht erklären, aber er tut das. Aber er tut das auch, das sehen wir in dem, was er nachher dazu sagt. Er tut das im Bewusstsein, dass ein Größerer dahinter steht. Nämlich der lebendige Gott über alle Götter. Er hat noch nicht die wahre Erkenntnis, aber es hat etwas begonnen und wir werden lesen im Danielbuch, wie das weitergeht, bis dieser Nebukadnezar wirklich erkennt, Gott ist Gott und ich habe mich ihm zu unterordnen. Und Daniel hat nun noch etwas. Seine Freunde haben ihn im Gebet unterstützt. Sie sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Und er steht jetzt zu ihnen auch vor dem König und sagt, setze diese ein, mit mir zusammen über die Provinz Babel. Und der König hat das gemacht. Gott ist treu. Er will sein Volk auch in der Verbannung nicht im Stich lassen. Dazu hat er sich treue, gottesfürchtige Männer erwählt, die bereit waren, ihm ihr ganzes Vertrauen zu geben. Und Gott ist auch heute noch treu zu denen, die ihn lieben. Und so konnte Paulus schreiben, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Und das erkennen wir wunderbar in dieser Geschichte. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Geschichte gegeben hast, dass wir daraus lernen. Lass uns hören auf dein Wort. Lass uns vertrauen auf deine Verheißungen. Gib uns Gnade, dass wir erkennen, dass du Gott bist und keiner sonst und wir dir in allen Dingen vertrauen, wie Daniel und seine Freunde. Danke, dass wir deinen Namen Jesus kennen, anrufen dürfen und wir in dir Heil und Frieden und Gotteskindschaft finden können. Danke. Amen.